Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir beschäftigen uns heute mit einem spannenden und auch einem sehr zukunftsträchtigen Forschungsthema, den Nanovesikeln. Dazu habe ich heute auch gleich zwei Gesprächspartner bei mir. Zum einen Frau Universitätsprofessorin Eva Rode, sie ist Transfusionsmedizinerin und die Leiterin unseres Universitätsinstituts für Transfusionsmedizin am Uniklinikum Salzburg, vielen auch als Blutbank bekannt. Und zum anderen Herrn Universitätsdozent Dr. Mario Cimona, ein Genetiker, der an der Paracelsus Medizinischen Universität ein Forschungsteam leitet, das sich genau mit diesen Nanovesikeln beschäftigt. Frau Professorin, Herr Dozent, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Danke, Herr Fürweger. Danke. Ein herzliches Grüß Gott an die Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast heute aufnehmen.
Danke fürs Interesse.
Frau Professorin, Herr Dozent, die allermeisten werden vermutlich noch nie was von Nanovesikeln gehört haben. Vielleicht starten wir gleich mit der wichtigen Frage, was sind denn eigentlich Nanovesikeln und wo kommen denn diese überhaupt vor?
Dann werde ich aus der Sicht der Transfusionsmedizinerin starten. Nanovesikel sind kleine Bläschen, die in allen Körperflüssigkeiten in unserem Körper, aber nicht nur in den Menschen, sondern auch in unterschiedlichen Organismen vorkommen. Und man war etwas überrascht um die Jahrtausendwende, circa 2006, 2007, als man entdeckt hat, dass solche Nanovesikel wie kleine Biodrohnen Botschaften zwischen Zellen herum transportieren können. Das hat sich erst später herausgestellt, dass das einen biologischen Zweck haben kann und nicht nur als Abfallentsorgungssystem wirkt.
Also die erste Vermutung war, es ist ein Abfallentsorgungssystem des Körpers, über das der Körper sozusagen Dinge ausscheidet, die er nicht mehr braucht.
Zum Beispiel. Prinzipiell sind extrazelluläre Vesikel oder Nanovesikel Zellbestandteile. Und zwar sehr kleine. Ein Nanometer entspricht einem Milliardstel Meter oder einem Millionstel Millimeter. Sie sind also wesentlich kleiner, als wir etwas sehen können mit dem Auge. Sie sind ungefähr so groß wie ein Coronavirus. Und sie sind von einer Doppelmembran, also einer biologischen Membran umgeben, so wie die Zelle. Und das schützt den Inhalt vor dem Zugriff oder enzymatischer Aktivität. Und dadurch sind diese Vesikel in der Lage, bioaktive Stoffe von einem Ort zum anderen zu transportieren. Vermutlich meistens zwischen zwei verschiedenen Zellen.
Frau Professorin Rode, Sie haben vorher gesagt, 2006, 2007 war man überrascht, als man die Funktion entdeckt hat. Weiß man erst seit dieser kurzen Zeit, dass es die Nanovesikel gibt oder kennt man die schon vorher?
Das war 100 Jahre früher. Um 1920 hat man diese Pünktchen in elektronenmikroskopischen Zellaufnahmen schon gefunden und eben dem Müllentsorgungssystem zugeordnet. In den 60er Jahren hat man dann erkannt, dass Thrombozyten, also Blutblättchen, die wir ja in der Transfusionsmedizin herstellen, dass diese auch so Vesikelchen oder Teilchen abspalten. Man hat das sogar als Staub bezeichnet. Man konnte damit nichts anfangen. Das heißt, zuerst sehen und später erst begreifen, was ist die biologische Rolle. Und natürlich haben wir dann überlegt, und in der Transfusionsmedizin scheinen wir in unseren Blutprodukten um Vielfaches mehr extrazelluläre Nanovesikel zu transfundieren als wirkliche Zellen, von denen wir genau wissen, welche Funktion sie haben.
Herr Dozent Cimona, Sie forschen an dem Thema Nanovesikel. Seit wann wird es denn jetzt konkret erforscht?
International ungefähr um die 80er Jahre, jetzt 1980, 1985, wo dieses Dogma, dieses Müllentsorgungssystems eigentlich gefallen ist, man gemerkt hat, eigentlich ist es ein Zellkommunikationssystem. Die werden also nicht nur vernichtet, sondern andere Zellen nehmen das auf. Und auch hier ist es geschichtlich wieder interessant, weil das, was diese Vesikel dann tun, ist sehr ähnlich, was wir bei Viren auch sehen. Viren werden von Zellen aufgenommen, transportieren etwas hinein. Einige davon sind pathologisch und lösen Krankheiten aus. Andere verändern Zellen in irgendeiner Form. Und genau das ist das, was Vesikel eigentlich auch tun. Das heißt, sie sind ein Kommunikationssystem. Und diese Erkenntnis hat eigentlich die Leute dazu gebracht, darüber nachzudenken, welche Form der Kommunikation brauchen wir eigentlich zwischen den Zellen? Und welche Kommunikation braucht eine Zelle selber, um gewisse Elemente für sich festzulegen? Und dazu gehört wer bin ich, in welcher Umgebung bin ich und wie ist gerade der Zustand in meiner Umgebung, um darauf dann richtig zu reagieren. Man hat das eben vor allem gesehen dann in der Entwicklungsbiologie, welche Rolle Vesikel eigentlich in der Entwicklung von Zellgeweben und Organen spielen.
Sie forschen an der Paracelsus Medizinischen Universität, also PMU, an diesem Thema. Seit wann ist das dort verortet?
Wir haben 2012 begonnen, dieses GMP-Labor zu errichten. Das heißt, ein Labor, das nach pharmazeutischen Standards herstellen kann, für Zelltherapeutika. Und wir sind sehr schnell draufgekommen, dass es sehr sinnvoll wäre, diese Stammzelltherapien zu ersetzen durch etwas, wo der Patient die Zellen nicht mehr bekommen muss. Das heißt, wir sind seit 2014/15 eigentlich in dieses Gebiet eingestiegen mit der ganz einfachen Idee zu sagen, können wir das, was die Zellen können, durch das ersetzen, was die von den Zellen abgegebenen Vesikeln tun können.
Das heißt sozusagen, man würde sich leichter tun, wenn man sozusagen nicht die ganzen Zellen und Informationen weitergibt, sondern nur die Boten dazwischen auf den richtigen Weg bringt.
So ist es. Den Ausdruck, den wir gerne benutzen, ist der zellfreien Zelltherapie. Ich möchte eigentlich nur den für die therapeutische Antwort wichtigen und zuständigen Teil bekommen. Der Rest der Zelle, wenn ich eine Zelltherapie mache, ist ja nicht unproblematisch. Der wird erkannt als fremd, der kann auch Stoffe abgeben, die vielleicht dem therapeutischen Effekt entgegenwirken. Wenn man diese Effekte oder Effektoren, die eigentlich den therapeutischen Effekt der Zellen wirklich bewirken, isolieren kann, dann hat man sozusagen eine reinere Substanz für die Therapie.
Frau Professor Rode, Sie haben vorher gesagt, es sind so quasi wie Drohnen, die herumfliegen im Körper und Informationen und Botschaften weitergeben. Ich habe gehört, das geht ja auch nicht nur über die Organe, sondern auch über die Körper hinweg. Also zum Beispiel Muttermilch von der Mutter zum Kind. Ist das so?
Es ist so, und das Faszinierende ist, dass das nicht einmal nur zwischen zwei gleichen Organismen, also zwei Menschen, funktionieren kann und wir deshalb die Therapien entwickeln können von dem Material eines Menschen gespendet und dann landet als Medikament in einem anderen Menschen, sondern dass es zwischen den unterschiedlichen Organismen, also Speziesbarrieren überhüpfend, also zwischen zum Beispiel von Katze zu Hund, aber eben auch sogar Königreiche, also von Pflanzenreich zu Tierreich, überspringende Kommunikation ist. Man hat da sehr viel noch nicht verstanden. Oder eben aus Viren oder Bakterien. Auch Bakterien kommunizieren über diese Nanovesikel. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Vielleicht wird zurzeit sogar zu viel hineininterpretiert, was man sich erwartet. Aber da ist die Fachwelt noch sehr am Anfang. Was wird wirklich alles kommuniziert über diese Nanovesikel?
Sie haben es gerade erwähnt, wir sind noch eigentlich in der Grundlagenforschung. Trotzdem, glaube ich, gibt es auch schon Anwendungsgebiete. Mhm. Können Sie uns ein Beispiel oder mehrere Beispiele nennen, wo man schon mit Nanovesikeln arbeitet?
Wir konkret arbeiten hier mit Zellen aus Nabelschnurgewebe, aus denen wir stromale Stammzellen herstellen oder Stromazellen. Und diese Nanovesikel, die aus diesen Zellen generiert werden, sollten eigentlich den Teileffekt der Stromazellen, nämlich eine gewisse Beruhigung eines entzündeten oder verletzten Gewebes, das sollen die Nanovesikel erledigen, anstatt der gesamten Zellen. Wir sehen das auch in unterschiedlichsten Versuchsanordnungen, dass das wirklich reproduzierbar und wiederholbar gut funktioniert. Also entzündungslindernd, Narben und Fibrose verhindernd und im Prinzip eine Optimierung im Fall einer akuten Organ- oder Gewebeverletzung. Das ist das, was wirklich in Salzburg auch mit dem Team Cimona beforscht wird und wo wir tatsächlich anbieten oder beziehungsweise schon Anwendungen an Patientinnen getestet habe.
Sie haben das Wort Stromazellen erwähnt. Was ist genau die Aufgabe dieser Zellen?
Stromazellen haben wir überall im Körper. Das ist ein Stützgewebe, das eigentlich eine Art Erziehungs- und Stützfunktion hat für das Funktionsgewebe. Also wenn ich in der Leber habe ich funktionierende Zellen, die Lebersekrete produzieren und ich habe immer das Stützgewebe, das eigentlich die Organintaktheit auch mit. Das kann eigentlich der Zellbiologe und Genetiker besser erklären. Ich habe da sozusagen eine sehr laienhafte Beschreibung. In Wirklichkeit ist es Stützgewebe und auch möglicherweise immunologische Polizei, überschießende Entzündungen herunterregulieren und fehlende Entzündungen vielleicht im Fall des Falles, wenn man es braucht, hinaufregulieren.
Genau, so hätte ich es Ihnen jetzt auch erklärt.
Und Sie haben vorher erwähnt, also Sie erzeugen ja auch Medikamente. Das heißt, diese Nanovesikelproduktion oder Gewinnung dieser Nanovesikel, das passiert dann bei Ihnen im Institut an der PMU?
Genau, dafür haben wir diesen sehr speziell eingerichteten Laborbereich, dieses GMP-Labor, wo wir unter pharmazeutischen Bedingungen herstellen. Das heißt, reinst Raumbedingungen, wo wir versuchen, so wenig wie möglich das Produkt zu verändern und die maximale Sicherheit für die Person zu erzielen, die dann das Medikament bekommen soll. Und das ist auch eine der Aufgaben, die wir haben. Wir müssen uns damit befassen, wie wir diese pharmazeutische Herstellung auch später in einem industriellen Maßstab gewährleisten können, aber auch, wie wir aus der Charakterisierung dieses Produktes auch sicher gehen können, dass das Produkt auch eine Potenz hat und von dem wir dann auch eine Dosisfindung ableiten können. Wir haben im Moment sehr wenig Anhaltspunkte, was die Dosierung betrifft. Zusätzlich versuchen wir auch in der Zusammenarbeit mit dem hier in Salzburg nun neu entstehenden Ludwig-Boltzmann-Institut auch Vesikel als Drug Delivery Vehicles zu verwenden. Das heißt, als Messenger, als Taxis, in die man oder an die man bekannte oder neue Medikamente laden kann, die dann von den Vesikeln zielgerichtet an den Ort kommen können, wo sie wirklich gebraucht werden und wir nicht, so wie es heute sehr oft noch immer der Fall sein muss, den Körper mit einer Substanz flutet und hofft, dass sie dort, wo sie gebraucht wird, den Effekt erzielt.
Also eine zielgerichtete Therapie sozusagen, wäre das große Ziel?
Das ist eines der Ziele, das zumindest in diesem Bereich angedacht wird, ja.
Sie haben vorher immer die Abkürzung verwendet, GMP-Labor. Mhm. Wofür steht das?
Das steht im Englischen für Good Manufacturing Practice, die gute Herstellungspraxis. Bedeutet in Summe nichts anderes, dass der Herstellungsprozess minutiös nachvollziehbar ist, damit man, wenn Probleme auftauchen, auch wieder nachverfolgen kann, wo das Problem gewesen sein könnte. Wir kennen das eigentlich nicht mehr aus unserer Lebenspraxis, aber wenn Sie in den Supermarkt gehen und sich einen Käse kaufen, dann dürfen wir zumindest in Österreich davon ausgehen, dass der mich nicht schädigt, dass er eigentlich nur so schmeckt, wie er letzte Woche oder letztes Jahr auch geschmeckt hat, weil er kontrolliert wird. Das heißt, es ist eigentlich ein System der Qualitätsüberprüfung und der Dokumentation.
Frau Professor Rode, Sie haben vorher auch schon erwähnt, es gibt eben Anwendungsgebiete. Ich habe gehört, es gibt auch im Bereich der Kinderchirurgie, gab es vor kurzem eine relativ spektakuläre Operation. Was hat es mit der auf sich?
Wir haben mit den Kinderchirurgen und auch mit der Kinderklinik ohnehin schon Anknüpfungspunkte, wenn ich vorher ausholen darf, über die Gruppe von auf der Kinderklinik Daniel Weghuber. Der arbeitet sehr, sehr stark mit unserer Kollegin Nicole Meissner-Kober zusammen. Sie haben es selbst erwähnt, Muttermilch und Muttermilchvesikel. Das wird im Boltzmann-Institut entwickelt und hier gibt es schon die Kooperationsachse. Der medizinische Eingriff, von dem Sie jetzt gesprochen haben, da geht es um ein 2-jähriges Kind mit einem offenen Rückenmark geboren. Das ist ein Entwicklungsfehler, eine Entwicklungsproblematik, die Kinder dazu dann als Patientinnen dazu bringt, dass sie später möglicherweise nicht laufen können oder Entwicklungsdefizite gerade an den Beinen und Füßen haben. Man deckt normalerweise einfach dieses offene Rückenmark. Man nennt das auch Spina bifida. Und hier gibt es Neurochirurgen, die hier den Defekt zudecken, grob gesprochen. Im Medizinischen bedeutet das aber, dass man rein mechanisch den Rückenmarkskanal verschließt und die weitere Entwicklung der Nerven, die dann die Beine versorgen oder den unteren Körperteil, diese Entwicklung kann so stark gestört werden durch Narbenbildung und durch Zerstörung der Nerven, der peripheren Nerven, sodass die Kinder in der Zukunft immer stärker beeinträchtigt sind, vielleicht gar nicht mehr gehen können. In dem einen Fall konnte man die Eltern überzeugen, dass man zusätzlich zu dieser sehr schwierigen neurochirurgischen Operation, durchgeführt vom Team Matthias Krause an der Kinder- und Neurochirurgie, die Nanovesikel, die wir in unserem Labor hergestellt haben, anwendet. Man erhofft sich wiederum verzögerte oder reduzierte Entzündung, weniger Schwellung, weniger Narbenbildung und bessere Regenerationsfähigkeit. Das haben wir auch bisher in diesem einen Fall beobachtet, wobei das natürlich ein Heilversuch ist und sich erst in der Zukunft zeigen wird, ob das, wenn man das immer wieder versucht zu wiederholen, ob diese Wirksamkeit der Nanovesikel über die sichere Anwendung hinausgeht. Es geht immer zuerst um die Sicherheit, schade ich niemandem mit dem, was ich appliziere, und dann wirkt es auch besser als das, was es bisher gibt.
Aber ohne Heilversuche geht es in der Medizin nicht.
Insgesamt ohne das kreative Denken, welche neuen Ansätze wir machen können und gleichzeitig auch die ersten, ja, man kann schon sagen, auch mutigen Ärztinnen und Ärzte, aber auch Patienten oder in dem Fall auch die Eltern der jungen Patienten, die hier einwilligen müssen und auch an den Fortschritt in der Wissenschaft glauben müssen. Wenn wir die überzeugen können, und das gelingt uns nur, wenn wir selbst überzeugt sind, dann kommen wir weiter in der Medizin.
Sie haben also schon erwähnt, beim offenen Rücken soll das die Heilung unterstützen, die Narbenbildung verringern und so weiter. Es gibt auch Anwendungen im HNO-Bereich, habe ich gehört.
Also offenes Rückenmark ist wichtig, weil es ist nicht unser Skelettrücken, sondern es ist der Kanal, wo wirklich das Nervengewebe drin ist. Das ist die Spina bifida. Die andere Anwendung, auch in Salzburg erfolgt, war eine junge Patientin, die einen Nerv ins Gesicht, in den Unterkieferbereich transplantiert bekommen hat nach einer problematischen Zahnoperation. Die Dauerschmerzen über Jahre hatte und sehr viel Gewicht verloren hat und wo auch der transplantierte Nerv geschädigt war und sehr viel Schmerzen verursacht hat. Auch hier haben wir wieder zum wiederholten Male diese menschlichen Nanovesikel appliziert und die Patientin hat durchaus profitiert davon. Und wir sind weiterhin mit dem Team an der HNO in Kontakt, auch mit der Patientin. Aber es sind Einzelfälle und hier muss man ansetzen und dann die weitere klinische Erprobung planen.
Sie haben jetzt gerade beide von Einzelfällen und von klinischer Erprobung und auch von Produktion, die noch im Versuchsstadium ist, gesprochen. Wo wird denn die Reise hingehen können? Kann man vielleicht schon ein Ziel, ein mögliches absehen? Was sind denn die potenziellen größeren Anwendungsgebiete, breitere Anwendungsgebiete?
Also international ist hier der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das geht von der Korrektur genetischer Defekte bis zu ganz simplen Entzündungen. Es können ja auch nicht alle Vesikel dasselbe. Die Vesikel, die wir aus Nabelschnurgewebe herstellen, können interessanterweise im Bereich von Narbenbildung und Knochenbildung sehr viel. Wo wir sehr gute experimentelle Ansätze haben, ist zum Beispiel in der Osteoporose. Osteoporose ist genau dann problematisch, wenn der Knochen bricht und Sie zum Beispiel eine Verplattung brauchen, um den Knochen zu halten. Hier halten zum Beispiel Schrauben nicht. Wir sehen das im Mausmodell sehr gut, dass wenn wir die Schrauben und die Platten gemeinsam mit den Vesikeln einbringen, dass sich neuer Knochen formiert und das damit hält. Das Gebiet der Osteoporose ist sehr groß. Ein anderes Gebiet, wo wir sehr viel Potenzial sehen, ist das der Sehnenheilung. Die Sehne heilt sehr schlecht und so wie es zurzeit versorgungsmäßig gemacht wird, kann man auch sehr wenig tun, um diese Situation zu verbessern. Wir sehen hier im Tiermodell in Anwesenheit von Vesikeln eine große Verbesserung in der Sehnenheilung, auch in der Struktur und auch in der Biomechanik. Da soll es ganz sicher hingehen. Prinzipiell wird der Fokus auf allem liegen in unserem Gebiet, wo Fibrose der Heilung oder der Regeneration im Weg steht oder auch wo Stammzelltherapie im klassischen Sinn an die Grenzen stößt, und zwar aufgrund der Zellularität der Stammzelle, das kann man nicht verändern, aufgrund der Zeit, die ich brauche, um genug dafür herzustellen, um überhaupt eine Therapie machen zu können, und auch aufgrund gewisser Sicherheitsbedenken, wenn diese Stammzellen nicht aus dem Patienten selber stammen, sondern von einem Spender.
Wenn ich das richtig verstehe, wäre Nanovesikel ein Ersatz für die Stammzellentherapie oder eine Weiterentwicklung?
Beides. In einigen Bereichen ist der Ersatz sicher möglich, in anderen Bereichen kann er unterstützend sein.
Großes Thema in der Medizin aktuell ist ja immer auch diese personalisierte Spitzenmedizin, also weg von wir machen das, weil es bei anderen schon funktioniert, sondern wir schauen uns den Patienten ganzheitlich an und dann wird eine Therapie entschieden. Ist das hier auch ein Gebiet, wo man sagt, Nanovesikel könnten für diesen Bereich der personalisierten Spitzenmedizin einen wichtigen Beitrag leisten?
Wir sind da dran und wir haben es erwähnt mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für nanovesikuläre Präzisionsmedizin. Da meint diese Präzision meint genau, dass es zugeschnitten ist, entweder auf eine Erkrankung oder tatsächlich möglicherweise sogar auf einen einzelnen Erkrankten, ein Individuum. Hier sind wir ganz stark und mit der Paris-Lodron-Universität dort, wo das Boltzmann-Institut verortet ist, in der Interaktion und sind auch stolz darauf, dass wir das nach Salzburg gebracht haben. Die wirkliche personalisierte Medizin hat immer auch den Nachteil, dass es vielleicht Zeit braucht, die vergeht, bis man sich auf genau die Person so fokussiert hat, dass man etwas Personalisiertes herstellen kann. Das wird schwierig, es ist aber ein Trend, den wir natürlich auch mit beforschen wollen und müssen.
Der aber sehr stark auch davon abhängt, welche Indikation Sie sich ansehen. Aus rein ökonomischer Sicht ist die personalisierte Medizin sicher nicht der Endpunkt von dem, wo wir hinwollen, weil wir aus der Herstellersicht natürlich sehen, ich stelle ein Produkt für einen Patienten unter Umständen einmal her. Regulatorisch ist das ein Herstellungsprozess. Wenn Sie es auf ein Auto umlegen, dann wird der Hersteller das Auto auf Ihr Gewicht, auf Ihre Größe und auf alles, was Sie möchten, zuschneiden und müsste dieses Auto aber einzeln zulassen. Das heißt, es treibt die Kosten natürlich unglaublich in die Höhe. Da würden sich die Vesikel wahrscheinlich nur zum Teil anbieten.
Aber für eine breitere Anwendung dann auf jeden Fall geeignet?
Ganz sicher. Wie gesagt, je nach Indikation. Da gibt es noch einige Dinge, die zu klären sind. Aber es gibt sehr viele vielversprechende Ansätze, die, wie Frau Rode sagt, noch Zeit brauchen. Aber da ist sehr viel Kreatives unterwegs. Ja.
Sie haben gesagt, es gibt interessante Ansätze, aber auch offene Fragen. Was sind denn so die großen unbeantworteten Fragen und Herausforderungen im Zusammenhang mit den Nanovesikeln?
Die Herausforderungen selber sind, dass spätestens, wenn man sie im Menschen testen will, immer ein Risiko dabei ist und auch sehr hohe Kosten generiert werden. Und die unbeantwortete Frage in dem Zusammenhang ist immer, schaue ich auf das Richtige? Sind wir sozusagen, wenn wir auf die molekularen Strukturen achten und glauben, die sind verantwortlich für den Effekt, schauen wir überhaupt auf das Richtige? Oder kommt der Effekt, kann man einen Mode of Action, also eine Methode, wie ein Therapeutikum wirkt, können wir das überhaupt festnageln? Verstehen wir es? Und macht es den Effekt, den wir uns erwünschen? Und wo sind die Nebenwirkungen? Das sind Herausforderungen, wo auch viele diese Brücke spannen von eine innovative Idee haben oder eine Erfindung machen im Labor und dann wirklich bis zum funktionierenden Einsatz in die Klinik zu bringen, an dieser Kante stehen alle und brauchen lange.
Das hängt natürlich auch mit der Produktion zusammen.
Das hängt mit der Produktion zusammen. Wie ich auch am Anfang erwähnt habe, dieses Definieren der Potenz und der Dosierung, das ist wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen, aber auch die wirklich großindustrielle Herstellung. Wie schaffe ich es von 50 Dosen für gewisse Heilversuche zu 10.000, 100.000 Dosen pro Jahr zu gehen? Kann man solche Herstellungsprozesse überhaupt so skalieren, dass es so aussieht. Und das zweite Element, das sicher die größte Rolle spielt, die mit der Zeit zusammenhängt, die man für die klinische Prüfung benötigt, ist, wer würde bereit sein, das in Österreich zu bezahlen?
Also eine eigentlich rechtliche oder auch politische Frage. Bei der Entwicklung neuer medizinischer Produkte oder auch Therapien ist ja immer wichtig, was sagt die Industrie dazu, weil die hat das nötige Geld dafür. Ist denn das Interesse der Industrie vorhanden, in diesem Bereich Forschung zu betreiben?
Absolut. Und zwar, wir sehen es international, es gehen auch die allergrößten Pharmafirmen mittlerweile in dieses Feld hinein, allerdings mit ihren Schwerpunkten, die selbstverständlich in der Tumorbiologie, in der Krebsbehandlung liegen, die in der Osteoarthritis liegen. Wir haben das Thema der Spina Bifida genannt. Das ist eine der seltenen Krankheiten. Alle diese seltenen Krankheiten sind hier natürlich weniger bedacht. Sie sind gleich wichtig, wenn nicht genauso wichtig. Jeder Patient ist genauso wichtig wie der, der daneben steht, unabhängig davon, was er hat. Und das ist schwierig, weil natürlich die Finanzabteilung einer großen Pharmafirma einfach das durchrechnet und sagt, kriegen wir das jemals wieder zurück, wenn wir davon ausgehen müssen, wenn es wirklich zu einem Produkt kommt am Ende des Tages, dann haben wir wahrscheinlich 1 Milliarde Euro versenkt in die Geschichte. Wie lange würden wir brauchen, das zurückzubekommen? Und dieser Diskussion müssen wir uns eigentlich ständig stellen. Ja.
Interessanterweise haben wir die erste klinische Studie, der wir jetzt nachgehen und die wir soeben im Begriff sind anzumelden, also bei den Behörden, um Genehmigung anzusuchen, nicht von einem pharmazeutischen Partner finanziert bekommen, sondern machen das in Kooperation mit einem Elektrodenhersteller. Dieses Innsbrucker Unternehmen finanziert eine Sicherheitsstudie im Innenohr, wo es darum geht, wenn ein Innenohr-Elektrodenimplantat in die Cochlea, in die Hörschnecke kommt, können wir die biologische Reaktion des Innenohrs optimieren mit menschlichen Nanovesikeln und können wir dadurch biologisch den Effekt der Elektrode, die das elektronische Hören vermitteln soll, können wir das verbessern? Können wir hier Narben und Fibroseentstehung wirklich unterdrücken? Weil elektronisch in der Herstellung, sagt uns unser Partner, ist dieses Implantat ausgereizt. Aber die Reaktion des Körpers auf das Implantat als Fremdkörper können wir vielleicht noch optimieren.
Also ein neues, spannendes Anwendungsgebiet. Mhm. Sie haben vorher, Dozent Cimona, die seltenen Krankheiten erwähnt. Dazu darf ich vielleicht eine kleine Werbedurchsage in eigener Sache machen. Wir haben dazu auch einen Podcast. Daniel Weghuber, der Leiter unserer Kinder- und Jugendheilkunde, hat einen Podcast mit mir aufgenommen zum Thema Forschung an für Kinder im Bereich seltene Krankheiten, vor allem mit dem Schwerpunkt Stoffwechselerkrankungen. Ein hochinteressantes Gespräch, kann ich allen empfehlen, dass sich das die Zuhörerinnen und Zuhörer auch anhören. Frau Professorin Rode, Herr Dozent Cimona, danke für dieses interessante und informative Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, Nanovesikel sind vom Volumen her unglaublich schwer zu fassen, 3 Millionen Mal kleiner als eine Zelle und de facto für uns als Menschen kaum wahrnehmbar, aber gleichzeitig sind sie, um es salopp zu formulieren, Hoffnungsträger in der modernen Spitzenmedizin mit vielen bereits möglichen und vielen potenziellen Anwendungen, an denen gerade weltweit intensiv geforscht wird, auch hier am Standort Uniklinikum Salzburg und Paracelsus Medizinische Universität. Ich bedanke mich, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast der Salzburger Landeskliniken. Ich freue mich, wenn Sie noch weitere Folgen unseres Kanals hören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Wolfgang Fürth.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.